Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin wie immer der Florian und ich habe heute einen Wiederholungstäter hier neben mir sitzen, und zwar aus der ersten Folge, den Martin Seibert. Wir haben damals über das Thema AI im Atlassian-Kontext gesprochen. Damals war es noch die Beta, wir haben viel gerätselt, was man machen kann. Jetzt der Martin gerade taufrisch aus Vegas wieder da. Da hat die große Team24-Konferenz von Atlassian stattgefunden. Und ja, wir sind einen deutlichen Schritt weiter. AI ist mittlerweile schon in Atlassian-Produkten drin. Und Atlassian hat noch ein bisschen mehr gehabt in der Konferenz, wie Teams besser zusammenarbeiten können. Und vor allem AI hat einen sehr, sehr großen Fokus, wo sich viel ändern wird. Und dann dachte ich mir, ich schnapp mir den Martin nochmal, dass wir direkt wieder darüber sprechen können. Für alle, die erste Folge verpasst haben, Martin, stell dich doch mal ganz kurz den ZuhörerInnen da draußen vor.
Hi, ich bin Martin Seibert. Ich habe das Unternehmen, in dem der Flo und ich arbeiten, mit meinem Bruder gemeinsam gegründet. Heute bin ich ja hauptsächlich fürs Chaos zuständig. Insofern, wer sich erhofft, dass ich die beste und vollständigste Zusammenfassung dessen, was in Las Vegas passiert ist, gebe, der wird enttäuscht werden. Aber vielleicht opinionated würden die Amerikaner das vermutlich sagen. Ich kann vielleicht etwas Kontext geben und dabei helfen, einzuordnen, was Kunden erwarten können, worauf sie sich vorbereiten müssen und so weiter. Ich bin bei uns so eine Art Hans Dampf in allen Gassen, mache alles Mögliche, Unterschiedliche und versuche insbesondere der Organisation zu dienen. Heute dann dir dabei, hier hoffentlich einen für Kunden wertvollen Podcast zu produzieren.
Müssen die anderen da draußen beurteilen, dann später im Nachgang.
Wir geben uns Mühe.
Wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Falls ihr uns jetzt gerade auf Apple Podcasts oder Spotify hört, schaut doch mal in die Shownotes rein, und zwar, weil der Martin neben mir sitzt, können wir das Ganze auch als Videopodcast aufzeichnen. Wir verlinken das Ganze von YouTube auf jeden Fall mal in die Shownotes. Falls ihr uns mal sehen wollt, wie wir hier aufnehmen, wie das Ganze aussieht, dann würde ich euch empfehlen, das umzuschalten. Inhaltlich ist es allerdings das Gleiche.
Ich habe bei Spotify festgestellt, dass die jetzt ganz nativ Podcasts auch unterstützen. Das heißt, du kannst auf Spotify jetzt das Video auch mit angucken. Genau. Wie das geht, weiß ich natürlich nicht, aber ich habe es bei einigen Podcasts schon gesehen.
Es geht je nachdem, welchen Hoster man verwendet. Also Spotify hostet ja nicht selbst die Podcasts. Sowas musst du bei einem Drittanbieter machen, und die unterstützen das leider nicht alle. Den wir verwenden, unterstützt das jetzt leider noch nicht. Deswegen können wir das leider nicht auf Spotify machen. Aber dafür gibt es ja YouTube, das verlinken wir dann.
Aber es sind sowieso Talking Heads, hat mir mal jemand gesagt. Also die Videoeinstellung ist zum mal reinschauen, wie wir aussehen, ganz hilfreich, und ansonsten wenig. Ja.
Genau, also ihr verpasst jetzt nichts. Wir sitzen hier auf den Stühlen, also ist jetzt nicht so spektakulär. Wir halten jetzt nichts in die Kamera. Ansonsten verlinken wir es nochmal auf Instagram, falls wir noch was nachholen wollen. Aber lass uns erstmal über die Team 24 sprechen, Martin. Erklär doch mal, was genau das ist und warum diese Konferenz so wichtig ist.
Ja, erstmal ist das Atlassian's größte Konferenz im Jahr. Las Vegas ist jetzt keine besonders empfehlenswerte Stadt, aber da haben sich meines Wissens zwischen 4.000 und 5.000 Leute dieses Jahr eingefunden, die an dieser Konferenz teilgenommen haben. Da gibt es unheimlich viele Vorträge, Keynotes natürlich, wo irgendwelche Announcements gemacht werden, aber auch so ein Expo-Floor nennt sich das, wo alle möglichen Sponsoren und Hersteller von Erweiterungen der Software sich darstellen und man unheimlich viele Leute trifft. Für mich ist es hauptsächlich eine Netzwerkveranstaltung, wo ich Leute treffe, wieder treffe, neue Leute kennenlerne. Dieses Jahr war es überraschenderweise, muss man sagen, tatsächlich auch mal wieder eine Konferenz, bei der es tatsächlich Ankündigungen gab, über die es sich lohnt zu sprechen. Das mag jetzt ein bisschen ernüchternd klingen, aber das ist in den vergangenen Jahren leider meist nicht so gewesen, sondern ich hatte mich jetzt auch dieses Jahr eigentlich schon wieder darauf eingestellt, dass Atlassian eigentlich nichts Relevantes anzukündigen hatte. Und das war erfreulicherweise ganz anders. Und ich bin fast wie im Jahr 2011, da hatte ich den Eindruck, dass der Michael Brooks und der Scott Farquhar quasi im Alleingang jede Sekunde der Präsentation gesteuert und vorbereitet haben. Und da war es zum Beispiel damals so, da durfte nichts angekündigt werden, was nicht auch schon live war. Also alles, was die vorgestellt hatten, konnte man direkt bereits herunterladen und damals installieren. Da gab es noch keine Cloud-Software. Und das war total cool. Da habe ich so viele Notizen aufgeschrieben und mich dann abends, als ich eigentlich vollkommen platt nach Hause kam, dann erstmal die Software runtergeladen und die neuen Funktionen ausprobiert. Ich würde sagen, es ist jetzt nicht ganz so gewesen, aber es gibt schon ein paar Sachen, auf die ich mich sehr freue. Leider ist es inzwischen so, dass Atlassian viele Dinge ankündigt und man dann noch warten muss, bis man die tatsächlich benutzen kann. Insofern, taufrisch bin ich ja jetzt aus Las Vegas nicht. Aber macht auch nichts, weil Atlassian wird noch ein paar Monate brauchen, um diese ganzen Dinge. Also wir werden mit Sicherheit über Atlassian Rovo sprechen. das ist zum Beispiel jetzt für Ende des Jahres angekündigt. Wir waren da selbst mit Cybert Media und mit Draw.io in so einer Beta und die Templating-App von Julian Wolf war da auch mit dabei und konnten da schon ein bisschen was programmieren. Insofern ist es nicht nur, ich habe das mal gelernt, Vaporware, also sozusagen so heiße Luft, einmal mit dem Zerstäuber in die Luft gesprüht und sobald der Kunde sich dann einmal umgedreht hat, ist schon alles wieder weg, sodass du nur für ein Event mal kurz gut riechende Luft machen kannst und das war's. Also die Adacent Rover wird das tatsächlich geben und da gibt es auch schon technische Grundlagen für. Das ist substanziell und auch cool. Also das wäre für mich auch tatsächlich die Sache, die ich am stärksten hervorheben würde, dessen, was Atlassian da gemacht hat.
Lass uns da doch gleich mal tiefer einsteigen. Vielleicht noch ein bisschen zum Einsortieren, warum Atlassian in den letzten Jahren eigentlich nicht so wirklich etwas ankündigen konnte, was sie nicht schon längstens entwickelt hatten. Liegt daran, Atlassian ist sehr, sehr agil. Die entwickeln in sehr kurzen, kleinen Sprints. Vieles wird sehr schnell auch veröffentlicht. Manche Produkte haben in 2-Wochen-Turnus irgendeinen, zumindest mal ein Patch-Release. Also da kommt sehr, sehr viel Innovation auch innerhalb des Jahres, nicht so dieses klassische Jahresrhythmus, wo so Apple zum Beispiel einmal im Jahr was ganz Großes ankündigt. Da ist Atlassian ganz anders. Wenn das fertig ist, wird das in der Regel released und da warten die natürlich nicht irgendwie auf Vegas. Also die letzten Jahre haben sie nicht auf Vegas oder ganz früher war es ja auch teilweise in Barcelona nicht gewartet, sondern haben das natürlich veröffentlicht und dann war das auch schon da. Und dann hat man eher so drüber gesprochen, was so in den letzten 3-4 Monate eigentlich passiert ist. Und
das muss man sicherlich sagen. Jemand, der wie ich relativ nah an deren Aktivitäten dran ist, der empfindet das dann nicht mehr als neu, wenn sich da jemand hinstellt und irgendwas, was im letzten Jahr passiert ist, ankündigt. Und das ist natürlich im Vergleich zum Jahr 2011 ganz anders, weil das damals alles Big Bang-mäßig und keiner wusste vorher was und so weiter, wie eine Magier-Show, ja, sozusagen das Kaninchen aus dem Hut rausspringt. Also, oh, das habe ich ja vorher gar nicht gesehen, ich dachte, der Hut wäre leer. Und das geht jetzt mit der Cloud natürlich nicht mehr, weil in der Cloud halt die Sachen alle dann, wenn sie fertig sind, auch deployed werden und auf diese Weise man das halt schon kennt, was dann da angekündigt wird. Da gab es jetzt schon dieses Jahr ein paar Neues.
Genau, es gab ein paar neue Sachen. Lass uns direkt mal dieses Rovo sprechen, was du angesprochen hast. Oder nochmal einen Schritt zurück über das Thema AI und Atlassian. Wir hatten ja so ein bisschen darüber gesprochen, welche Auswirkungen AI so auf die Produktivität von Teams haben kann. Jetzt hat Atlassian sozusagen diese AI-Komponente in zwei Produkte aufgesplittet, könnte man sagen. Es gibt das Standard-AI-Modell in den Atlassian-Produkten. Das kann man jetzt schon seit ein paar Monaten aktiv nutzen als Kunde. Vielleicht mal so ein bisschen deine Einschätzung zu der Aufnahme von ungefähr einem Jahr. Was denkst du, hat sich so geändert? Ist das so dieser Produktivitätsboost in den Atlassian-Produkten auch wirklich eingetreten? Hat sich für dich im Alltag etwas geändert? Nutzt du die AI-Komponente in Atlassian?
Also das ist für mich ziemlich schwierig zu beurteilen, weil ich auch da den Eindruck habe, dass ich zu tief in der Sache drin bin, um wirklich entscheiden zu können, wie groß sich jetzt mein Leben dadurch verändert oder mein Arbeitsleben, meine Produktivität. Der Chris Cook hat das sehr schön dargestellt. Atlassian is leaving La La Land for AI and doing something tangible. Also statt ein Lobgesang auf die künstliche Intelligenz zu singen, gibt es jetzt was Substanzielles, worüber man sprechen kann. Das ist Atlassian Rovo. Das macht meines Erachtens echt Sinn, was sie da gemacht haben. Darüber sollten wir einfach mal sprechen. Deine Frage war ja, ist es jetzt für mich jetzt schon so, dass ich durch Atlassian Intelligence irgendwie meine Produktivität gesteigert habe? Und aus reinem Eigennutz müsste ich vermutlich ja und mit heißer Juche das jetzt anpreisen. Tatsächlich ist es so, dass ich ein bisschen den Eindruck habe, dass wir aktuell bei den meisten Software-Systemen noch an einem Punkt sind, wo ich so eine Art ChatGPT in der Software finde und einfach nur nicht mehr zu ChatGPT gehen muss, sondern das in der Software finde. Das ist ganz nett, aber das ist jetzt nicht der Riesen-Game-Changer, sondern also das, was eigentlich das Spiel, die Arbeit verändert hat, ist, dass ich zu ChatGPT gehen konnte und sage, guck mal, hier hast du ein bisschen Kontext in Form von Text und jetzt mach da mal was draus. Also meine Frau war gestern total begeistert. Die hat irgendwelche Französisch-Sachen für einen Profilkurs in der 11. Klasse vorbereitet. Und in klassischen Büchern ist es halt so, du kriegst dann irgendeinen Text, der ist schon uralt, aus der Tagespresse damals, ja. Und der ist dann irgendwie so aufbereitet, dass die Schüler damit umgehen können. Was meine Frau jetzt macht, ist, die nimmt aktuelle Tagesgeschehnisse, lässt sich von ChatGPT dazu was erzählen, sagt, ja, das gefällt mir, jetzt hätte ich es gerne in Französisch. Und dann hätte ich es gerne in Französisch auf einem C1, C2, was weiß ich, A1, B2 Niveau, je nachdem, wie gut die Schüler sind. Und dann geht ChatGPT halt hin und macht die Sprache einfacher und benutzt nicht mehr so böse Vokabeln, die noch nicht kennen. und sagte, ja, das ist mir das noch zu lang, mach mir das mal kürzer. Und jetzt hätte ich gerne ein paar Aufgaben dazu. Und also das heißt, und anschließend kam sie halt total geflasht raus und sagte, früher hätte ich da Stunden für gebraucht, ich hätte Bücher benutzt und das ist alles jetzt obsolet. Das kann ich quasi auf dem Handy, auf dem Sofa mit ChatGPT machen. Und das ist cool. Also da verändert sich sozusagen die Produktivität der Studienrätin am Gymnasium durch. Das nehme ich selber auch wahr. Also es gibt ganz viele Anwendungsfälle, bei denen ich AI heute benutzen kann. Irgendwelche Sachkunden, bei denen die bei Cybert Media finden, die sind total unordentlich. Dann schmeiße ich die einfach zu ChatGPT und sage denen, hier, räum das mal auf. Und dann sagt er mir, was ich da rauslöschen kann, was doppelt ist, was vielleicht irgendwie Tools for Agile Teams 2022, Sachkonto kann ich möglicherweise jetzt entfernen, weil da nichts mehr drauf gebucht wird. Das ist hilfreich, das erhöht meine Produktivität. Und diese Sachen finde ich in Atlassian heute auch schon. Insofern erhöht es meine Produktivität da auch. Das begeistert mich jetzt nicht mehr so dolle. Wenn ihr da draußen noch auf Confluence Data Center arbeitet und jetzt gerade in die Cloud wechselt, dann dürfte das schon so sein, dass ihr das ziemlich cool finden werdet, weil nämlich Atlassian anders als OpenAI die Daten alle lokal hält und das datenschutztechnisch einfach deutlich besser aufgestellt ist, meines Erachtens. Das gefällt mir. Ich muss mich auch einmal korrigieren. Also es stimmt gar nicht so ganz, dass Atlassian alles lokal hält, weil die teilweise auch mit OpenAI kooperieren. Da aber eigene Server in der Atlassian Cloud mit OpenAI betreiben. Also sind da sehr früh, sehr tief auch schon eingestiegen, zahlen da vermutlich auch ziemlich viel Geld für. Und datenschutztechnisch ist es auf jeden Fall deutlich besser, als wenn man diese öffentliche Variante benutzt.
Ich sehe es sehr ähnlich wie du. Man muss die Daten nicht rausgeben, muss kein Copy-Paste machen von irgendwelchen Inhalten in der Confluence-Seite, ChatGPT reinkopieren und dann wieder zurückführen am Ende, sondern hast es ein bisschen nativer. Ich sehe auch so, der krasse Game-Changer ist noch gar nicht da. Aber was ich schon sehr stark nutze, sind so Kleinigkeiten, vor allem auch also eine Seite mal zusammenfassen lassen, mal eine Aufgabe draus generieren lassen oder wie du sagst, auch gib mir erstmal Anreize, dass ich auch weiterarbeiten kann. Das funktioniert schon sehr, sehr gut. Das ging natürlich bei ChatGPT oder Gemini von Google natürlich schon lange genauso oder auch schon länger genauso. Was ich merke, sind so sehr intensive Sachen wie zum Beispiel eine Jira-Suche. Also du kannst ja, wenn du jetzt nach Tickets suchst, muss man vorher immer Filter angeben oder halt JQL schreiben, genau so eine Skriptsprache schreiben.
Jira Query Language.
Genau, und das ist auch nicht so intuitiv, gerade so für den Otto-Normal-AnwenderInnen.
Es ist schon ein Biest. Also auch wenn du, ich benutze das ja jetzt schon, ich weiß nicht, 15 oder ja, 20 Jahre nicht, aber 15 Jahre. Und man könnte sagen, ich müsste mich damit eigentlich ganz gut auskennen. Und du bist trotzdem immer wieder, das ist wie so eine Mathe-Knobel-Aufgabe, wenn du komplexere Sachen machst. Und das ist echt cool. Da kannst du jetzt halt AI natürlich sprachlich Deutsch oder Englisch sagen, was du haben willst.
Gib mir alle offenen Tickets aus, letzten Monat dran gearbeitet habe und der Martin irgendwie kommentiert hat, die irgendwie seit 24 Stunden nicht geupdatet wurden und wo vielleicht irgendwie die Kritikalität rot ist oder irgendwie sowas. Und das kannst du einfach eintippen als natürliche Sprache und er übersetzt es dann halt eben in diese Sprache.
Ja. Man darf nicht erwarten, dass das JQL immer sauber ist. Meine Erfahrung ist eher, dass es nie sauber ist. Also du kriegst nie das, was du eigentlich beschrieben hast, aber du kriegst so 80-85% von dem. Und wenn du dann noch ein bisschen JQL-Ahnung hast, dann kannst du sagen, okay, es ist nicht richtig verstanden.
Das ist ja auch so ein bisschen die Datenqualität. Wenn du da 1000 verschiedene Custom-Fields hast, dann woher soll er dann wissen, welche dieser 5 Millionen Zeitfelder, die du definiert hast, dann nachher das Richtige ist?
Genau, das meinte ich anders. Teilweise ist es auch so, dass man feststellt, dass die eigene Sprache ungenau ist. Also, dass man das nicht sauber definiert hat in der sprachlichen Ausgestaltung. Und deshalb ChatGPT gar nicht ein richtiges JQL machen konnte. Oft ist es aber auch so, dass man denkt, okay, das ist ja eigentlich implizit in meinem Satz enthalten und du bist einfach nur zu blöd. Also du bist einfach zu eng an der Sache dran und verstehst den Kontext, der sich eigentlich da ergibt, draus nicht. Spielt, glaube ich, so eine Schwäche von AI an sich heute noch eine Rolle. Ich habe mal gehört, das fand ich echt super, AI ist so gut wie ein Praktikant, der gerade bei dir anfängt. Ja, also hat vielleicht irgendwie ein Studium absolviert oder so, hat so ein bisschen was drauf, aber irgendwie noch total grün hinter den Ohren, kriegt den Kontext nicht mit hin und so. Und da muss man halt aufpassen, dass man nicht sozusagen die Halluzinationen alle mit als Arbeitsergebnisse in seine eigene Arbeit mit einbaut. Aber ja, JQL zum Beispiel, das ist wirklich was, wo ich auch selber schon oft unheimlich viel Zeit bei gespart habe, weil ich die ersten 80% nach 20 Sekunden statt nach 7 konzentrierten Minuten bekommen habe.
Jetzt können wir einmal fest, Atlassian macht das Gleiche wie alle anderen auch und es funktioniert gut und hilft auch vor allem in der Produktivität von Teams.
Aber Rovo macht mehr.
Das ist sozusagen jetzt das, worüber wir sprechen wollen. Das ist die große, also ich glaube, es war so die größte Ankündigung, die Atlassian eigentlich auf der Team 24 hatte. Deswegen, lass uns da mal einsteigen. Was ist Rovo?
Also vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen einordnen und gib mir nochmal zwei Minuten Zeit. Also ich habe jetzt zum Beispiel heute gerade gelesen, dass Microsoft Intel irgendwie düpiert hat, weil sie für ihre neue AI-Ankündigung, die vermutlich jetzt, so informiert bin ich ja jetzt auch nicht, aber lokal auf den Rechner stattfinden sollen, irgendwelche NPUs, also irgendwelche neuen Prozessoren mit 40 Trillionen Bearbeitungen pro Zeiteinheit haben wollen und Intel die noch gar nicht herstellen kann oder die aktuellen Intel-Prozessoren das nicht tun oder wie auch immer. Und also das überschlägt sich, dieses Thema. Also jeder Anbieter, ob das Microsoft, ob das Apple, ob das Google, ob das Amazon, ob das Facebook, ob das wer auch immer OpenAI ist, überschlagen sich mit Investitionen in das Thema und mit neuen Ankündigungen. Und genauso ist es bei Atlassian halt auch. Insofern ist die Frage, na Atlassian, kleiner Anbieter, was macht denn ihr jetzt in AI, was da irgendwie noch Relevanz haben kann? Und da hat Atlassian mit Rovo meines Erachtens echt eine gute Antwort drauf gefunden. Die haben drei Bereiche: Discovery, also Finden, Lernen und Action. Also das waren sozusagen die drei, also irgendwie anwenden, könnte man in Deutsch sagen. Also diese drei Bereiche hat Atlassian sich konzeptionell erstmal rausgegriffen und gesagt, okay, da kann AI helfen. Ja, also beim Finden, Discovery, Entdecken hat man jetzt eine übergeordnete Universal Search angekündigt, was längst überfällig ist aus meiner Sicht, aber für User einfach einen richtigen Unterschied macht. Und das hat mit AI erstmal gar nichts zu tun. Ich kann jetzt in Confluence auch Jira-Inhalte finden, in Jira auch Confluence-Inhalte, was in Bitbucket steht und so weiter. Jetzt die Frage, ist die Erhöhung der Datenmenge generell hilfreich? Nein, aber Google hat es halt auch hinbekommen, obwohl die Datenmenge in Google sich ständig erhöht, weiterhin in der Regel relevante und hilfreiche Ergebnisse anzubieten. Da wird sich zeigen, ob Atlassian das auch hinbekommt, aber würde ich jetzt einfach mal ein paar Vorschusslorbeeren geben und sagen, es ist cool, gerade für nicht-technische Anwender, dass die nicht vorher überlegen müssen, bin ich gerade in der richtigen Software, in der ich jetzt gerade suche, sondern dass sie einfach irgendeinen Suchbegriff eingeben können, vielleicht sogar natürlich sprachlich und dann da gute Suchergebnisse bekommen.
Ja, also nicht nur in der richtigen Software, sondern vielleicht suche ich nach irgendeiner Richtlinie und die wurde vielleicht in einem Service-Desk-Ticket kommentiert oder dokumentiert oder man hat darüber gesprochen. Auch diese Dinge fließen ja dann in die Ergebnisse mit ein, wodurch ich ja dann vielleicht auch wieder im Zweifel einen Ansprechpartner finde, den ich auch anschreiben kann, wenn es diese Richtlinie vielleicht noch gar nicht gibt. Ja, das wird
schon fast so in diesem Bereich Learn. Also bei dem Entdecken und Suchen und Finden zu bleiben. Was Atlassian auch noch angekündigt hat, was zu Universal Search sehr gut passt, ist, in Drittsoftware mitzusuchen. Also zum Beispiel in Google Drive, in SharePoint, in Chat-Systemen wie Slack oder Microsoft Teams. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll auch. Und meines Erachtens auch unique. Das kenne ich jetzt von anderen Anbietern so nicht, dass du in Google auch in Atlassian Software suchen kannst oder in Microsoft auch in Google Software. Und da ist Atlassian sehr gut positioniert auch, weil die halt kleiner sind. Also Microsoft würde sich jetzt vermutlich niemals anschicken, dass du auch in Google Drive mitsuchen kannst. Das existiert für die ja gar nicht. Aber in der Realität des Unternehmens existiert halt oft doch beides. Und das ist halt einfach praktisch, das anzubieten. Da glaube ich, wird Atlassian, das wird zwar jetzt unter der AI da mit reingepackt, aber eigentlich hat das mit AI gar nichts zu tun. Vielleicht die Aufbereitung der Suchergebnisse ein bisschen mit AI.
Die Datenanalyse dann wahrscheinlich mit dem Kunden. Ich glaube, das ist ein großer Gamechanger für viele Kunden, weil wir kennen ja super viele Kunden, die immer wieder Richtung Enterprise Search gehen wollten, die eine Google früher eingesetzt haben oder von hier IntraFind, den eFinder zum Beispiel oder andere Tools, wo einfach Filesystem, SharePoint, Google Drive, Confluence, Jira angebunden wurde. Aber man war immer in einer separaten Software. Und da waren die Daten dann drin und da musste man wieder abspringen. Man konnte sozusagen überhaupt gar nicht interagieren. Und ich glaube, jetzt die nächsten beiden Punkte bringen das Spannende dann hin, warum Atlassian da einen richtig, richtig guten Move gemacht hat.
Was Sie überlegen auch, das ist mir schon erzählt, ich weiß nicht, da sind Sie noch am Evaluieren, also wenn ihr so große Kunden seid und hinter der Firewall eure Systeme habt, Sie überlegen gerade, ob Sie Rovo für Datacenter anbieten, und zwar als Indexiermaschine sozusagen. Das heißt, du hast dann eine Cloud Search, aber die Daten von deinen Systemen hinter der Firewall können in der Suche auch gefunden werden. Ist einerseits super praktisch, andererseits ist es für einige Kunden offensichtlich auch wieder ein Blocker, weil die sagen, dann wandern meine Daten ja doch in die Cloud. Genau deshalb bin ich ja momentan jetzt noch auf Datacenter. So ein Produkt will ich gar nicht haben. Und da ist Atlassian jetzt momentan noch am Überlegen, ist das was, was für Kunden wertvoll ist? Also quasi eine Enterprise Search, die in der Cloud stattfindet, die auch On-Premise-Inhalte finden kann? Oder ist eigentlich das On-Premise-System deshalb On-Premise, weil eben halt die Daten nicht in der Cloud sein sollen? Dann wäre das irgendwie Quatsch. Wäre vermutlich sehr hilfreich, wenn ihr ein sehr großer Kunde seid und da Feedback zu habt, könnt ihr euch bei uns oder beim Schiff mal melden. Da denkt ihr gerade drüber nach. Das war der Bereich Finden in Rovo. Dann gibt es den Bereich Learn. Das finde ich spannend. Das habe ich gelernt. Das habe ich bisher so noch nicht auf der Platte gehabt, dass das ein AI-Thema ist. Und zwar sagen die ja, AI kann dir dabei helfen, neue Dinge zu lernen, die du jetzt momentan halt gar nicht gesucht hättest. Also da wird es hier dieses Projekt Blueberry, also es ist einfach ein erdachtes Projekt, aber wenn ihr euch die Keynote da anschaut, dann wird euch das wieder begegnen. Und dann wird da gesagt, guck mal, der Flo hat da mitgearbeitet. Hättest du nicht gewusst, hast jetzt einen neuen Ansprechpartner. Guck mal, hier gibt es noch die und den Bereich oder die und Projekte, da gibt es irgendwelche Tickets. Das heißt also, dass dann die Idee ist, dass du irgendwo steht dann in der Seite so ganz unscheinbar nur Project Blueberry und dann kommt da so ein blauer Link drunter, der so ein bisschen wie so ein Regenbogen aussieht, also er ist so ein bisschen lumisiert oder so. Und wenn du da drüber fährst, dann geht so eine Projektkarte auf und in der Projektkarte stehen dann die Ansprechpartner, steht eine kurze Zusammenfassung, steht ein Link zu den Projekten, steht Links vielleicht auch zu Google Drive Dokumenten, irgendwelchen Tabellen, die du gebaut hast mit irgendwelchen Businessplänen oder sowas. Und das wird halt dynamisch zusammengestellt, je nachdem, was gerade aktuell ist, was gerade von den Leuten diskutiert wird, was quasi heißer Content ist, der zu dem Projekt gehört. Und das finde ich sehr spannend, weil das ein Anwendungsfall von künstlicher Intelligenz ist, den man im Unternehmen heute so nicht hat, der komplett neu ist und der meines Erachtens gerade in großen Unternehmen unheimlich wertvoll ist. Es gibt eine schöne Anekdote vom Sebastian Martini, einem Kollegen von uns, der ist ein relativ kleines Unternehmen und dann noch kleiner und hatten keine ordentlichen Projektauswertungen, weil unsere Software das nicht ordentlich angeboten hat. Und dann kam der Sepp mit so einer Tabelle um die Ecke und sagt, guck mal hier Projektauswertung. Ich sage, ja, ist schön, Sepp, hast du aber manuell zusammengeklickt. Und der, ja, aber ansonsten hätte ich ja gar keine Projektauswertung. Ich sage, ja, ist gut, wird sich aber halt nicht durchsetzen, zu viel Arbeit. Ich sage, ja, kann sein. Und ein halbes Jahr später, ich glaube, da warst du auch schon im Unternehmen, haben alle Projektmanager in Excel oder Google-Tabellen diese Projektauswertung zusammengeklickt. Und ich war total baff, weil ich dachte, das ist unmöglich, es ist viel zu viel Arbeit. Aber die haben halt für sich erkannt, okay, das, was der Sepp da macht, ist zwar total aufwendig, aber es hilft mir halt. Und es hilft mir auch in der Kommunikation mit dem Kunden hilft es auch. Ich weiß genau, wann ich vielleicht mit dem Kunden über das Budget sprechen muss und so weiter. Und dann haben sie es einfach erschwitzt. Und diese Art Projektauswertung, die jetzt für Cybert Media irgendwie eine Bedeutung hat, die kann jetzt auf einmal ein Automat für dich herstellen und minütlich, sekündlich aktuell halten. Das ist echt geil. Also es ist einfach was mich begeistert und was ich glaube, was in Riesenkonzernen einen großen Unterschied macht. Dass auf einmal halt der neue Ansprechpartner, der gerade eben erst dazugekommen ist, mit dabei steht und ich weiß, ah, den kann ich jetzt auch noch sprechen. Vielleicht ist das ein Prokurist, vielleicht ist irgendjemand, der total viel entscheiden kann. Das hätte ich sonst gar nicht wahrgenommen. Und ja, das ist dieser Bereich Learn.
Vielleicht lernen auch manchmal der Falschbegriff Verständnis ist wahrscheinlich auch noch so ein Wort, was man da dran packen kann, dass man einfach auch durch die Daten, die man hat, und da ist man der Atlassian wäre natürlich gut aufgehoben, weil ich eben das Confluence, also das Wiki habe, ich habe meinen Service Desk, ich habe meinen Produktbereich, also die Entwicklung, ich habe vielleicht den Servicebereich, ich habe meine komplette Marketingabteilung, also ich habe ja alles sozusagen in Jira in irgendeiner Form drin, und jeder arbeitet in dieser Atlassian-Welt und das heißt, ich habe ja zu diesem einen Projekt ganz viele Metadaten, die in irgendeiner Form anfallen, also die ganzen Marketingmaterialien, die Dokumentationen, die Projekte, die Ansprechpartner auf der Confluence-Seite etc. etc. Und das kann natürlich Rovo dann alles auswerten und ja auch verstehen einfach und daraus natürlich diese Daten zusammenfassen.
Also niemand ist aus meiner Sicht so gut aufgestellt wie Atlassian, um dieses Thema zu bearbeiten. Ich arbeite ja an so einem Checklistenprojekt Didit mit und da teilen wir sozusagen die Welt in drei Teile auf. Vollautomatisiert, also irgendwie mit Software beherrschbar, kompliziert. Irgendwie mit Anleitungen, mit Checklisten beherrschbar, aber ich brauche Menschen, weil irgendwie lässt sich es nicht automatisieren bisher. Und das dritte ist dann sozusagen Komplexität. Also ich brauche irgendwie die Genialität von Könnern, um die Komplexität irgendwie zu bewältigen und zu beherrschen. Und in all diesen drei Bereichen, also in der Automation hat Atlassian die Unterstützung der Software-Teams. Also Bitbucket, wo der Code liegt, dann Bamboo, wo das Deployment stattfindet oder jetzt Bitbucket Pipelines. Also der komplette Application Lifecycle Management Prozess, den Atlassian halt unterstützt. Also alles Automation. Dann in der Komplexität hat Atlassian halt Jira als Projektmanagementsystem. die Dokumentation in Confluence, Konzepte. Und klar, also alles, was dazwischen ist, sind auch oft halt irgendwelche Jira-Sachen, die halt einfach nur abgearbeitet werden müssen oder Confluence-Anleitungen, denen man folgen muss. Und diese drei Bereiche sind halt eh schon da. Und die kann ich halt ganz prima zusammenfassen, damit jemand, der neu in meinem Unternehmen ist, der sich selber onboarden muss, dass der nicht 1000 Leute fragen muss, sondern halt sich da mit so AI-Hilfe einarbeiten kann.
Ja, ich glaube, das wird ein riesengroßes Thema werden, wenn ich jetzt allein an Entwicklung zum Beispiel denke. Also warum habe ich denn damals diese Komponente verwendet oder diese Designentscheidung in irgendeiner Form getroffen? Da muss ich Stand heute hier so viele Leute fragen, um das herauszufinden. Ich glaube, mit Rovo kann man das wahrscheinlich einfach über die AI fragen und einfach sagen, hey, warum haben wir uns denn damals für A oder B entschieden? Und dann guckt er halt in den Code rein, in die Dokumentation rein, in die Jira-Tickets rein, in die Kommentare rein und kann das alles innerhalb von Sekunden auswerten.
Das, was du beschreibst, ist übrigens auch ein Teil der Ankündigung gewesen und für viele unserer Kunden, zumindest nach meinem Dafürhalten, noch gar nicht so richtig präsent. Compass ist ein Tool, das Atlassian, das ist ein sehr starkes Tool. Ich glaube, nur Jira Product Discovery wächst stärker als Compass gerade. Und Compass hilft dir bei genau deinem Anwendungsfall von eben. Also zum Beispiel sagen wir mal, da ist jetzt was kaputt gegangen bei euch. Und jetzt kannst du in Compass sehen, welcher Entwickler hat denn da gerade jüngst was eingecheckt und was könnte jetzt quasi eine Auswirkung auf diese Fehlfunktion haben. Und damit sehr schnell, als wenn du so im DevOps-Bereich bist, rausfinden, okay. Also es geht gar nicht so darum, wer der Schuldige ist, sondern einfach die Ursache zu finden, damit du dein Problem beheben kannst. Dabei kann natürlich AI dann auch prima helfen irgendwann, weil er deswegen halt diese Daten im Haus schon hat und das einsehen kann. Lass uns mal zu dem dritten Bereich Action kommen. Das ist meines Erachtens am spannendsten noch, weil das einfach auch was ist, was für mich konzeptionell komplett neu war. Und zwar Rovo Agents nennt Atlassian das, also Agenten. Und das ist eine konzeptionelle Implementierung, die mir so gar nicht bewusst war. Also Atlassian geht hin und sagt, du als Anbieter, also jetzt Draw.io oder hier Templating-App von Julian oder jetzt von mir aus auch DD-Checklist, wer auch immer, jede App könnte das theoretisch machen, bietet einen Agenten an, einen KI-Agenten. Und den kann ich quasi an meinen Arbeitstisch holen, wenn ich gerade am Arbeiten bin und sagen, so, jetzt hilf mir mal, ich habe hier dieses Dokument, ich bräuchte mal ein Diagramm. Ich weiß aber nicht, welches. Zeig mir mal 5 unterschiedliche Diagramme an, die jetzt hier zu diesem Dokument passen würden. Und dann wähle ich mir eins aus. Weiß dann gar nicht, was der Unterschied zwischen einem Workflow, einem UML-Diagramm, einem Klassendiagramm da oder einem ER-Modell ist. Keine Ahnung, sagt mir dann der Agent, ja, okay, das kannst du dafür nicht benutzen. Das bringt nichts. Werden deine Entwickler nichts mit anfangen können. Oder üblicherweise haben wir jetzt hier das und das. Und also dieser Agent ist so eine Art Spezialist. Also der hat quasi nichts drauf, außer Diagramme. Aber bei Diagrammen hat er einiges drauf. Also der kann dich da beraten und er kann halt auch einfach dieses Diagramm erstellen mit irgendwelchen Kontextinformationen, die du ihm zur Verfügung stellst oder die er sich halt auch über dieses Rovo-System von woanders her holt, an die du gar nicht gedacht hast. Dann sagt er, ja, okay, dann baue ich dir das mal auf. Brauchst mir auch gar nicht zu antworten, weil ich kriege ja hier von Atlassian quasi die ganzen Antworten zum Kontext, die ich brauche, um hier ordentliche Arbeit zu machen. Und das ist spannend, weil bisher wird ja oft so diese, aus Terminator, diese generelle Intelligenz, die dann alle beherrscht und wo ich einfach sagen muss, okay, sorry, aber also vielleicht kommt das noch, aber aktuell ist die künstliche Intelligenz gar nicht so intelligent und eher so ein bisschen dumm. Und das kann ich mir bei den Agenten ganz gut vorstellen. Die können ja von mir aus ein bisschen dumm sein, aber über Diagramme wissen die dann halt doch noch ein bisschen mehr als ich, weil ich halt kein Diagrammspezialist bin. Dann hole ich mir den Diagrammspezialist, wenn ich denke, ich bräuchte gerade einen. Und dann hole ich mir einen Checklistenspezialist, wenn ich denke, ich bräuchte gerade einen. Und dann hole ich mir einen anderen Spezialisten, wenn ich denke, ich bräuchte gerade einen. Und das fand ich konzeptionell gut. Und was auch beeindruckend ist, dass es tatsächlich schon geht. Dass wir daran schon gearbeitet haben. Und das war mir vorher gar nicht so klar, wie Atlassian das sich eigentlich vorstellt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und da glaube ich allerdings, dass das andere Anbieter auch machen können. Also du kannst genauso, kann ich mir vorstellen, dass du in Microsoft Word oder Excel oder in Google Docs oder Google Tables halt da dir irgendwie so einen Agenten reinholst, der dann irgendwelche Spezialfähigkeiten für dich anbietet. Aber das war zumindest für mich neu und da freue ich mich drauf, weil ich glaube, dass das wirklich was sein kann, was für viele Menschen sich verändert. Was man auch schon noch klar sagen muss, ist, wenn du als Kunde jetzt momentan mit deinem Riesenunternehmen noch ein Datacenter-Produkt von Atlassian benutzt, dann ist das aus meiner Sicht wirklich ein richtig starker Schuss, der dir sagen sollte, vielleicht gucke ich mir die Cloud doch nochmal an. Also es gibt sicherlich wenn ihr ein Rüstungskonzern seid oder ein Staatsunternehmen oder irgendwie ein Geheimdienst. Es gibt sicherlich Gründe, warum man weiterhin Server selber betreiben will und momentan auch keine Anzeichen, auch hier übrigens auf der Konferenz, keinerlei Anzeichen, dass Atlassian das einstellen wird. Aber der Chris Cook meinte auch in einem Video, wir haben jetzt ein paar englische Videos übrigens gemacht, also wenn ihr Englisch gut könnt, dann könnt ihr euch ein paar Videos von uns mit Zusammenfassung angucken. Und er meinte, drei Venture Capital Bros sind leider hospitalisiert worden, weil sie dummerweise eine Wette laufen hatten. Immer wenn AI von Atlassian gesagt wird, mussten die einen Shot mit Schnaps trinken. Und dann kamen sie also ins Krankenhaus, weil so oft AI gesagt wurde. Und da gab es eine andere Gruppe, die wollten einen ganzen Humpen Bier trinken, immer wenn Datacenter gesagt wurde. Und die haben sozusagen keinen Tropfen abbekommen, ja, weil in der ganzen Keynote halt Datacenter überhaupt nicht gesagt wird.
Der Trend ist ja auch schon da. Also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, ich war ja nicht in Las Vegas, aber ich habe die Keynotes gesehen. Ich glaube, es gab keine Ankündigung, die speziell für Datacenter war. Oder vielleicht gibt es ein, zwei Features, die dann auch dort funktionieren.
Atlassian Guard könnte man nennen, ja. Also Atlassian hat jetzt sehr viel für die Sicherheit in der Cloud gemacht. Und da könnte, also das ist jetzt schon ein weiter Bogen, aber könnte man sagen, das ist für die Datacenter-Kunden, weil viele von den Datacenter-Kunden halt sehr, sehr große Unternehmen sind, die sehr, sehr hohe Compliance-Anforderungen haben und da der Atlassian sehr stark investiert. Das bringt mir zugegebenermaßen als Datacenter-Kunde jetzt aber auch nichts. Außer, dass es noch ein Schuss ist, der mir sagt, geh doch mal in die Cloud.
Security ist auf jeden Fall nicht mehr der Faktor, warum ich noch on-premise sein sollte. Zumindest wenn ich jetzt, also Datensicherheit, klar, wenn ich es im eigenen Rechenzentrum betreibe, dann was anderes vielleicht. Aber zumindest so die Anwendersicherheit, die ist eigentlich kein Unterschied mehr.
Ja, das ist ein schreckliches Thema. Wir sind bei Sabbat Media gerade dabei, unglaublich viel zu investieren in den Betrieb von Systemen, also Personal aufzubauen und so weiter, damit wir Datacenter-Kunden halt quasi das Hosting anbieten können. Gleichzeitig ist es so, dass wir mit Anforderungen konkurrieren, die Atlassian halt mit Hunderten von Leuten abbildet und das eigentlich gar nicht möglich ist. Also könnte jetzt betriebswirtschaftlich sagen, es ist nachvollziehbar, dass die Kunden das an uns auslagern. Gleichzeitig ist es für uns ein gefährliches Spiel, weil absehbar ist, dass mit zunehmenden Sicherheitsanforderungen mehr Sachen bei Atlassian und nicht weniger landen werden, weil die Sachen einfach noch deutlich sicherer machen können. Insofern glaube ich, wird es jetzt noch ein paar Jahre geben, in denen Kunden Sachen mit uns hosten, dann werden die alle in die Cloud wechseln.
Du hast gerade schon ein zweites Produkt genannt, was angekündigt wurde auf der Team 24, Atlassian Guard. Vielleicht mal kurz die Erklärung, was ist das und warum braucht man das?
Ja, also das kann ich jetzt nicht vollständig erklären, weil ich da nicht tief genug drin bin, aber grundsätzlich geht es darum, dass Atlassian Access, also es gibt ein Produkt, das dir dabei hilft, deine Benutzerverwaltung über alle Atlassian-Systeme hinweg zu organisieren und das eigentlich auch eine Art Pflichtprogramm ist, wenn du ein größeres Unternehmen zum Beispiel mit einem Microsoft Active Directory, das heißt jetzt irgendwie anders, keine Ahnung.
Das ist eine Idee also, von, genau.
Oder Okta oder irgendeinen anderen Dienst benutzt, dann brauchst du eigentlich Atlassian Access. Das ist jetzt in Guard enthalten. Dann haben sie Beacon, ist so ein Sicherheitsprodukt. Das kommt da jetzt auch mit rein. Insgesamt ist es eine Investition in mehr Sicherheit für sehr große Kunden. Wir sind da auch gerade jetzt noch am Analysieren. Wir haben ja selber über Actonic Products ein paar Produkte, die dir zum Beispiel helfen, zu verhindern, dass Leute Passwörter in Confluence-Seiten dokumentieren. Da suchen wir dann mit dem Produkt nach und so weiter. Das haben wir jetzt nicht so direkt implementiert, aber es geht alles so ein bisschen in die Richtung.
Genau, das kann Atlassian Guard ja zum Beispiel auch, dass ich sagen kann, also gerade wenn ich sowas wie eine Krankenkasse bin oder so, dann darf ich ja zum Beispiel Krankenkassendaten, da gibt es ja diese Personalnummern zum Beispiel, Krankenkassennummern, die dürfen niemals eigentlich im System auftauchen. Das schließt Atlassian da sogar aus, auch per AGBs, dass man diese Art Daten gar nicht da drin pflegen soll. Aber ich kann es nicht verhindern. Wenn du das jetzt einfach reinschreibst, kann ich zehnmal sagen, hey, mach's bitte nicht. Aber mit Atlassian Guard kann ich so Guidelines definieren, dass das sozusagen auch, wahrscheinlich wird auch so eine AI-Komponente im Hintergrund dann laufen, wahrscheinlich Rovo oder was anderes, die dann diese Seiten wieder durchsuchen nach diesem Kontext und das dann auch wieder direkt schwärzt, beziehungsweise dann eben halt auch in so eine Liste reinpackt, dass man eben nachgucken kann, war das jetzt wirklich ein Verstoß oder nicht, dass man eben auch so eine inhaltliche Qualitätssicherung auch sicherstellen kann.
Da müssen wir übrigens noch mal kurz drüber sprechen, weil du das Wort Rovo aktuell so ein bisschen synonym wie AI benutzt. Das ist ein separates Produkt, das Atlassian anbieten wird. Und dieses Produkt wird furchtbar teurer sein. Das heißt also, das ist etwas, was Kunden möglicherweise abschrecken wird. Ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll ist. Gleichzeitig aber, naja, eine Investition wie ein Jira in der Premium- oder Enterprise-Variante bedeutet.
Aber das ist jetzt eine Vermutung, dass es sehr teuer wird. Es gibt noch keine offizielle Preisliste, oder?
Ich glaube, ihr solltet euch schon mal über Budgets Gedanken machen. Das wollen wir uns hier weiter nicht weiter zu vertiefen.
Also es wird nicht $1, $2, $3 pro User kosten. Es ist klar, das ist so ein Boost. Das ist wie ein eigenständiges Produkt.
Genau, das kostet mehr. Aber es wird natürlich weiterhin AI in den Standardprodukten geben. Das heißt, sozusagen Grundfunktionalitäten, die wir heute schon sehen, wird es weiterhin geben. Und Rovo wird dann halt aus Atlassian relevante Dinge da draufsetzen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass durch dieses große Wettlaufen um AI-Features Atlassian am Ende nicht in der Lage ist, dieses Produkt als separates Produkt zu einem hohen Preis, so wie sie es aktuell planen, auch tatsächlich erfolgreich zu vermarkten und eher dazu gezwungen sein könnte, das quasi mit in das Produkt zu integrieren, weil das eben bei anderen Anbietern im Produkt mit integriert ist und man das braucht, um ein konkurrenzfähiges Produkt zu haben.
Weil man fairerweise sagen muss, bei Microsoft Copilot oder Gemini für Workspace von Google muss man auch mehr Lizenzen bezahlen. Also es gibt nicht in dieser klassischen Office-Lizenz.
Genau, wäre ich jetzt auch gerade gekommen. Momentan nehmen die anderen auch noch extra Kohle und auch nicht zu knapp. Insofern ist Atlassian da vielleicht in guter Gesellschaft. Und ich meine, das sind alles kommerzielle Unternehmen. Natürlich wollen die Geld verdienen. Die investieren da viel Geld, haben da auch Atlassian jetzt zum Beispiel mit OpenAI sehr hohe Investitionen im Vorfeld, schon sehr früh getätigt. Also der ein Ansprechpartner bei Atlassian hatte mir erzählt, dass Atlassian da schon den bis dahin größten Deal mit OpenAI getätigt hat, bevor die im Dezember, war es 2022 oder 2021, ich weiß gar nicht genau, mit ChatGPT überhaupt auf den Markt kamen. Da hat Atlassian quasi schon eine Million Investitionen getätigt, um eigene Server zu bekommen und so weiter, also die ganzen Datenschutzgeschichten zu machen. Insofern vermute ich, dass die aus meiner Sicht auch zu Recht versuchen werden, da eine Refinanzierung für diese Investitionen über die Kunden zu bekommen. Und das halte ich auch moralisch für nachvollziehbar, auch wenn wir bei
das jetzt. Braucht ja auch ein bisschen Personal und ein bisschen Know-how, so eine AI-Komponente aufzubauen, ist ja auch nicht so einfach.
Ja, und was man auch sagen muss, ist, Atlassian hat da einfach jetzt auch Komponenten und Ideen und auch schon Umsetzungselemente, die man bei Microsoft und bei Google bisher nicht sieht. Also vielleicht sind die schneller und kommen da jetzt sozusagen schnell hinterher und so weiter. Aber bisher ist da halt, gibt's halt keine Agenten, die dir helfen. Und wir haben halt auch schon was implementiert. Also für Draw.io haben wir tatsächlich schon was implementiert. Und das ist bei Microsoft und bei Google halt noch nicht sichtbar. Da gibt's keine APIs, mit denen man irgendwie so einen Agenten bauen könnte oder irgend sowas. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass Atlassian da sehr erfolgreich sein wird.
Ich glaube, da kommen wir in 2024 auf ziemlich viel Boost bei den Atlassian-Produkten freuen. Lass uns mal so ein bisschen andere Komponenten sprechen. Also Rovo als eigenständiges Produkt war sicherlich die größte Ankündigung. Wird wahrscheinlich so auch in der modernen Arbeitsweise die größte Veränderung auch hervorrufen in den nächsten ein, zwei Jahren.
Also Atlassian Guard könnte noch ein großer Effekt für gerade deutsche Konzernkunden sein, um die Sicherheitsbedenken für die Cloud sozusagen abzulegen und da jetzt hinzumigrieren. Das hoffe ich zumindest auch, dass das passiert. Was mir noch sehr gut gefallen hat, ist, Jira heißt jetzt nur noch Jira und es gibt ja kein Jira Work Management mehr.
Finde ich super, also gut einfach, von Atlassian.
Ja, also einfach viel einfacher. Hatten wir früher schon mal so. Ich glaube, Atlassian hat irgendwie gedacht, sie könnten so kleine Basecamp, Asana und so weiter auch noch mitnehmen, indem sie so ein kleines Produkt Jira Work Management bauen. Aber die sind halt stubborn, was heißt das, bockbeinig und bleiben einfach trotzdem erfolgreich am Markt mit halt in meistens kleineren Teams. Hat jetzt nur noch Jira und das Coole für große Kunden ist, es gibt jetzt Jira Lists. Das wird dann so mit New angekündigt, aber es ist eigentlich sozusagen ein Produkt aus Jira Work Management und für diejenigen, die technisch ein bisschen affin sind, Optimistic Update kann das. Also das ist einfach schnell, weil diese Listen im Frontend aktualisiert werden und nur wenn sie im Backend der Speichervorgang nicht funktioniert, dann springt es irgendwie wieder zurück oder so. Aber du als Endanwender denkst die ganze Zeit, ach ja, mache ich hier eine Änderung und alles, was du sofort machst, ist, funktioniert auch sofort. Und Jira hatte halt bisher oder hat jetzt auch in dem Navigator immer noch keine Optimistic Updates. Das heißt, also, du musst immer warten, bis der Speichervorgang abgeschlossen ist. Ich vermute mal, du weißt genau, wovon ich spreche. Und wenn ihr mit Jira schon arbeitet, dann wisst ihr auch genau, wovon ich spreche. Das ist nämlich diese unerträgliche Langsamkeit, dass man denkt, ich will doch eigentlich nur 10 Issues hier, was weiß ich, den die Priorität verändern, einen Kommentar hinzufügen oder irgend sowas. Und das geht mit Jira List jetzt deutlich besser. Du hast halt eine Liste und dann stellst du da einfach den Assignee und die Priorität und irgendwas anderes, den Titel und so weiter um. Und das funktioniert einfach sofort, so wie man das aus einer Tabelle in Google oder sowas gewohnt ist. Und das sorgt einfach für viel mehr Spaß bei der Arbeit. Ist schon schlimm genug, dass man als Manager die ganze Zeit mit solchen Listen arbeiten muss. Wenn es dann auch noch langsam geht, ist das halt nah an Folter dran und das löst sich jetzt endlich. Und das ist auch schon da. Das gibt's sofort. Habe ich mich schon in den letzten Wochen drüber gefreut.
Ja, also ich finde es auch, also Markus, von der technischen Komponente, die du jetzt so ansprichst, ist es, glaube ich, ein sehr intelligenter Move von Atlassian gewesen, die beiden Produkte, Jira Work Management und Jira Software, einfach zu Jira zusammenzuführen. Zum einen vom Verständnis, das ganze Lizenzmodell war einfach super kompliziert für die Kunden da draußen. Zum anderen, also es war immer so der Gedanke, Jira Software ist für die Entwickler innen da draußen, für die Entwicklungsteams, während Workmanagement eher so für die Business-Teams, also Consulting, Marketing zum Beispiel gedacht war. Und das einfach zusammenzuführen, dass ich jetzt an einem großen Produkt arbeiten kann und dann eben halt, der eine hat die Listenansicht, der nächste hat halt das Kanban-Board, der nächste hat eine Sprintplanung. Also jeder hat sozusagen seine Ansicht, je nachdem, was er auf diese Komponenten dann letztlich braucht, auf diese Tickets. Das ist super intelligent von Atlassian. Und dem Zuge haben sie ja noch ein zweites Produkt angekündigt. Ja, eigentlich nicht wirklich angekündigt, mehr eigentlich überführt. Es gab die ganze Zeit Atlassian Atlas, da konnte man vor allem Ziele pflegen, also Goals hat Atlassian das genannt. Und das haben sie jetzt auch in Jira rein integriert. Finde ich persönlich auch sehr intelligent. Hast du das wahrgenommen vor Ort? Hast du die Keynote dazu gesehen, die Komponente?
Überhaupt nicht. Okay. Also ich weiß, dass Atlas jetzt nicht abgehoben ist auf Atlassian-Ebene. Wir waren zeitweise laut Ansprechpartnern da einer der Kunden, die das am intensivsten genutzt haben. Und auch bei uns ist die Nutzung inzwischen ziemlich eingeschlafen. Insofern kann ich nicht allzu viel Sinnvolles zu sagen. Um das Thema zu wechseln auf was, wo ich mehr zu sagen könnte, Loom, könnten wir nochmal drüber sprechen. Wir könnten über Aggressivität gegenüber Konkurrenten noch kurz sprechen. Das fand ich auch noch ganz, ganz spannend.
Lass uns über Loom sprechen, also diese ganze Integration. Also nochmal ein Wort zu dem Thema Goals. Also wenn ihr da draußen zum Beispiel gerade unter strategische Ziele pflegt, also OKRs habt und so weiter, dann ist das jetzt so nativ in Jira integriert, dass ich das eben auf Ticket-Ebene, auf Projektebene genau verfolgen kann, was zahlt auf welches Ziel ein. Und ich habe das eben in dieser einen schönen Ansicht dann drin.
Das werde ich mir mal anschauen, ja, da habe ich was gelernt.
Genau. Also diese ganze Atlas-Komponente ist viel besser integriert. Also Atlas stirbt, glaube ich, sogar auch komplett als Produkt und wird als Goals in Jira integriert. Und das ist halt perfekt, weil ich dann eben diese immer mal sehr strukturelle Ansicht habe, was für OKRs habe ich gerade. Habe ich Ziele auf Unternehmensebene, auf Preisebene, auf Teamebene, auf Einzelpersonenebene. Und dazu gibt es ja immer Tickets oder Projekte in Jira. Und das kann ich entsprechend miteinander mappen.
Finde ich spannend. Das Reporting habe ich da immer als sehr hilfreich wahrgenommen aus Atlas. Insofern war das jetzt kein falsches Produkt.
Genau, also es ist einfach diese native Integration ist, glaube ich, einfach sehr sinnvoll. Und dann auch diese Zusammenführung von Workmanagement mit Software führt einfach, glaube ich, dazu, dass Teams nochmal enger zusammenarbeiten und da auch auf die gleichen Daten drauf gucken und dadurch auch besser voneinander lernen. Aber Loom hast du angesprochen, ist ja schon ein Produkt, was Atlassian vor längerer Zeit gekauft hat oder den Hersteller zumindest akquiriert hat. Jetzt geht es darum, das Produkt tiefer zu integrieren.
Also da gab es eine ganze Reihe von Ankündigungen, die auch sehr stark von AI inspiriert sind. Also ich mache ein Video, der Dienst versteht. Also erstmal muss man vielleicht nochmal ganz kurz für die, die es nicht kennen, erklären. Loom ist eine Browser-Komponente, die man zum Beispiel in Google Chrome integrieren kann und mit der man mit einem Klick Videos aufzeichnen kann. Videos, auf denen man selber erscheint, aber auch insbesondere den Bildschirm, den man selber vor sich hat im Browser oder auch auf dem Desktop. Da kann man irgendwas zeigen, was man da macht und das als Video aufzeichnen. Das ist sehr gut für Bug-Reports, das ist sehr gut für Demos, das ist gut im Vertrieb. Für Marketing kann man das gut benutzen, für die Abstimmung im Team und so weiter. Also gibt es ganz viele Anwendungsfälle. Und jetzt gibt es halt sehr viele AI-Komponenten, die neu sind. Also, dass man einen Titel automatisch definiert bekommt, dass es eine Zusammenfassung, einen Transcript gibt, dass automatisch eine Confluence-Seite erstellt werden kann und das Video damit eingebunden wird, dass aus dem Video heraus direkt ein Jira-Ticket mit einem Bug-Report mit den ganzen technischen Details, also was für einen Browser habe ich benutzt, was für ein Betriebssystem, was ist vielleicht in dieser... Du kennst das vielleicht, wenn du irgendwie eine Software hast, dann gibt es ein Problem und dann sagt dir der Entwickler als erstes, ja, mach doch mal die Entwickler-Tools auf. Ich will mal sehen, was in der Konsole passiert ist. Ich will mal sehen, was im Network-Tab stattgefunden hat und so weiter. Und diese ganzen technischen Sachen können quasi direkt mit in das Jira-Ticket übernommen werden. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das für die Softwareentwicklung eine richtig große, relevante Veränderung sein kann, weil ich als Anwender einfach nur noch ein Video aufzeichnen muss und die ganze Beschreibung des Tickets und die ganzen Sammlungen von technischen Informationen dann durch Loom stattfindet.
ist, glaube ich, in der Entwicklung der größte Boost im Bug-Reporting und so weiter. Aber auch so in der 1-zu-1-Kommunikation. Also gerade Video oder Audio. Google hat es ja auch gerade jetzt in ihren Chat, ihre Chatlösung integriert, dass ich sozusagen Audio-Nachrichten wie bei WhatsApp oder Telegram dir einfach zuschicken kann im 1-zu-1-Chat. Und ich glaube, das ist durch Loom kriegt das auch nochmal einen richtigen Boost in der Atlassian-Welt, dass ich einfach Dinge nicht mehr auf einer Seite 1-zu-1 erklären muss, wo ich erstmal eine halbe Stunde hinsetze und irgendwas runterschreibe, sondern das Problem einfach in einem 3-Minuten-Loom-Video kurz erkläre und dann auch noch zeigen kann und dann allen Leuten zur Verfügung stelle. Und wenn ich dann wieder noch einen Schritt weitergehe in der AI-Komponente, das wird transkripiert, es werden vielleicht Aufgaben daraus abgeleitet.
Dadurch werden auch diese Echtzeitkommunikation auf einmal zu freundlichen Elementen in einem Chat. Also ich hasse nichts mehr, als wenn mir jemand per WhatsApp eine Sprachnachricht schickt. In Telegram kann man das glücklicherweise unterbinden, dass Leute das machen können. Das geht in WhatsApp nicht. Also so eine Sprachnachricht bedeutet ja, dass du die gleiche Zeit, die der andere gebraucht hat, um es aufzunehmen, auch aufwenden musst, um es aufzunehmen. Vielleicht kannst du noch irgendwie in doppelter Geschwindigkeit oder sowas das anhören, aber das ist halt sehr, sehr aufwendig. Lesen geht halt viel, viel schneller als zuhören. Und wenn jetzt also AI mir eine Transkription anbietet, dann muss ich ja mir das gar nicht anhören. Ich kann ja, also du hast gesprochen, das war vielleicht irgendwie einfacher für dich, vielleicht warst du irgendwie beim Autofahren und konntest halt auch nicht schreiben und so weiter. Dann kann ich das lesen. Und wenn ich den Kern der Nachricht glaube, verstanden zu haben und das funktioniert, dann reicht es mir auch. Dann brauche ich mir das nicht anzugucken. Auf diese Art und Weise wird möglicherweise aus diesem eigentlich, aus meiner Sicht, eher toxischen Sprachnachricht ein ganz normales Element in dem Chat. Und das hat Loom auf jeden Fall jetzt da sehr schön integriert. Ich habe das ein paar Mal jetzt auch schon benutzt. Das ist wirklich cool. Kostet allerdings extra. Ist nicht in der freien Variante enthalten. Es kostet die vermutlich aber auch Geld, diese Analyse. Also,
Loom ist ja ein eigenständiges Produkt, was ich auch ohne die Atlassian-Welt weiterhin noch nutzen kann. War ja vorher auch mein eigener Anbieter.
Und sich freundlicherweise auch in Linear und andere Tools, die eigentlich Atlassian-Konkurrenz sind, mit integriert. Das hat mich freudig überrascht, dass so ein Team, das jetzt eigentlich zu Atlassian gehört, auch Konkurrenzsysteme mit unterstützen darf und es auch tut.
Du hast ja schon die Konkurrenz angesprochen. Das sind so Meta-Informationen, die auf der Team24 stattgefunden haben. Gibt es etwas, wo du sagst, hey, das ist total teilenswert für unsere Kunden da draußen?
Ja, also was, ob das für die Kunden relevant ist, aber also Atlassian hat während der Atlassian-Team und darüber hinaus Werbung geschaltet. Und zwar, Las Vegas besteht ja eigentlich nur aus Billboards. Also überall gibt es digitale Anzeigen in einer Größe, die man sich in Deutschland gar nicht vorstellen kann. Also überall leuchtet es und blinkt es bis hin zu, also der Eclipse dieser Sache ist ein Gebäude, das sich Sphere nennt. Das ist wie ein großer Ball. Und dieser komplette Ball ist eigentlich ein Bildschirm. Waren da auch drin, so wie ein modernes Kino, könnte man sagen, mit Wind und rüttelnden Sitzen und einem 18K Bildschirm, der sozusagen, also egal wo du hinguckst, kannst du alles, also das ganze Gebäude ist quasi ein Bildschirm. Laut ist es, die Lautsprecher sind sozusagen hinter der kompletten Leinwand. Normalerweise hast du die irgendwie an bestimmten Positionen, aber dadurch kannst du dann so einen richtigen immersiven Sound auch offensichtlich bekommen. Wie auch immer. Also diese ganzen Displays, die in Las Vegas sind, waren halt plakatiert mit Are you suffering from bad service management now? Und direkt nach Atlassian war der Anbieter ServiceNow mit seiner Konferenz da. Dann hat Atlassian quasi diese Marketing-Billboards genutzt, um, sagen wir mal, den ServiceNow-Kunden zu sagen, wechselt doch hier zu Jira Service Management, weil günstiger, besser, toller und so weiter. Und das ist schon sehr, also dieses Now-Logo oder dieses Now hatte dann so ein grafisches Element, das sehr stark an dem Logo von ServiceNow orientiert war. Das fanden die Amerikaner dann lustig und hat da offensichtlich in Las Vegas auch schon Tradition. Da hat nämlich Google während der Amazon Web Service Konferenz in The Sphere eine Google Cloud-Kampagne. Und dann sozusagen alle Leute, die dann irgendwie rausgegangen sind und Fotos geschossen haben, haben dann halt während der Amazon Web Service Konferenz Google Cloud quasi im Hintergrund auf ihren Fotos gehabt. Finden die Amerikaner halt lustig. Das Problem, das ich dabei sehe, ist, dass da so eine sehr toxische und auch so ein bisschen kindische Herangehensweise kultiviert wird, die für Kunden unterm Strich keinen Mehrwert hat, aber unglaublich viel Geld kostet.
Ja,
ja, das das habe ich eher, vielleicht bin ich da auch einfach zu konservativ.
Vielleicht aber, auch so ein amerikanisches Ding, aber.
Ja, ja, also da bin ich vielleicht kulturell einfach nicht gut eingenordet. Es
bringt auf jeden Fall keinen Kundennutzen, sagen wir mal so.
Es genau, ist, genau. Also investiert halt viel Geld in Dinge, die. Deswegen wechselt jetzt eh kein ServiceNow-Kunde zu Atlassian, sondern der hatte halt irgendwelche Schmerzen. Da muss dann nicht noch über ein Billboard darauf hingewiesen werden. Und der weiß auch, dass es eine Atlassian-Alternative gibt. Ich weiß nicht. Also der ROI von solchen Sachen ist, glaube ich, eher gering. Das ist eher so.
Wird Atlassian das Marketing dann ausrechnen? Aber es gab noch eine Ankündigung, die ist nicht direkt in Vegas passiert, sondern ein paar Tage vorher. Und zwar der Scott Farquhar hat angekündigt, aufzuhören im August. Gab es das vor Ort? War das Thema?
Absolut,
haben die Leute mit ihm gesprochen? Also, also vielleicht mal so ein bisschen deine Einstellung. Du kennst ihn ja auch schon ein bisschen länger.
Krasses Thema, ja. Also, ja, ich kenne den aus früheren Jahren, als Atlassian noch nicht so groß war und der mit einer Entourage an Sicherheitskräften und als reichster Australier der Welt da durch die Gegend lief, da konnte man noch länger mit ihm sprechen. Für mich war das absolut enttäuschend. Also ich verstehe das, das ist persönlich absolut nachvollziehbar. Meine egoistische Ader sagt mir, dass es schöner wäre, wenn er noch länger daran Spaß gehabt hätte und das gemacht hätte. Finanzielle Gründe gibt es dafür vermutlich nicht. Und auch aus sozusagen Schaffens- und Wirkenskraft hat er philanthropisch sicherlich der Welt noch sehr viel anzubieten. Insofern wünsche ich ihm viel Erfolg dabei und freue mich für ihn auch. Für Atlassian ist es auf jeden Fall eine Veränderung. Der ist, es gab da welche, die sagten, Mike Cannon Brooks checked out 5 years ago. Also der hat schon sehr viel in der Umwälzung von Energie in Australien da bewirkt und so weiter. Also der ist zumindest sehr umtriebig auch, der Mike Cannon Brooks. Und insofern fragten einige, ob das Schiff dann captainless sei. In den vergangenen Jahren habe ich den Scott Farquhar immer als jemanden, der die ganzen Fäden da zusammenhielt und das Organisierte wahrgenommen. Es gibt ein eigenes Video, bei dem wir mit, ich glaube, 25 Leuten gesprochen haben und die gefragt haben, was heißt denn das für dich? Dauert irgendwie 25 Minuten, aber wenn euch das interessiert als Hörer, was Menschen im Ökosystem dazu sagen, dass Scott Farquhar da aufhört, dann würde ich euch dieses Video empfehlen. Das meines Erachtens richtig gut und auch der einzige und sinnvolle Überblick, wo auch Atlassians selber zu Wort kommen und da auch sehr ehrlich drüber sprechen. Ja, also für ihn persönlich vermutlich genau der richtige Schritt, auch nachvollziehbar. Für das Ökosystem ist jetzt ein bisschen Luft anhalten, was passiert. Ich persönlich hoffe sehr stark auf Anu, die da schon sehr oder einigermaßen lange, ein paar Jahre als Präsident und als Führungskraft von den beiden Gründern aufgebaut wurde. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die zur neuen Nummer 1 von Atlassian aufsteigt. Und der Mike Cannon Brooks dem Scott Farquhar nachfolgen wird und sie dann vielleicht noch andere Leute in der Spitze da dazu bekommt. Aber das ist auch eine Person, ich durfte die letztes Jahr persönlich eine Stunde lang interviewen, habe mich im Vorfeld sehr lange mit ihr beschäftigt. Und ich glaube, dass die das drauf hat und auch, dass das für Atlassian gut wäre, wenn das passierte. Schauen wir mal.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich war auch sehr überrascht, dass er das gemacht hat, so schlagartig. Kann es auch total nachvollziehen. Ich glaube, der braucht einfach mal auch vielleicht ein bisschen neue Energie aus anderen Projekten.
Er hat ja
auch
Ray Dalio kam 5-mal zu Bridgewater zurück oder 3-mal, ich weiß es nicht genau. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Scott Farquhar jetzt auch nicht allzu weit vom Headquarter gedanklich entfernt sein wird.
Glaube ich auch nicht.
Gibt ja noch solange andere. Das gut läuft, gibt es keinen Grund, das zu machen, aber
gibt ja noch andere Beispiele, wie Jens Schumacher zum Beispiel, den wir ja auch sehr gut kennen, der auch aus dem Ökosystem ausgeschieden ist und dann direkt wieder mit einer eigenen Firma zurückgekommen ist und jetzt Atlassian-Apps wieder baut. Also die kommen irgendwie alle wieder zurück. Und
einer der Interviewpartner, die ich hatte, hatte auch gemeint, ja, vielleicht will er ja dann endlich mal wieder entwickeln. Und so, ja, bestimmt macht er eine Marketplace-App. Ja, und,
Wer weiß, aber ich glaube, Atlassian ist auf jeden Fall so gut aufgestellt, auch durch viele dezentrale Teams und Entscheidungen, die sie auch schon über Jahre hinweg treffen, dass es jetzt nicht so viele Auswirkungen haben wird. Also die Firma wird jetzt nicht zusammenkrachen, wenn er weg ist. Es wird weiterhin das Tagesgeschäft laufen. Vielleicht gibt es so diese ganz großen Visionen oder so, die vielleicht ein bisschen schwerer dadurch anlaufen. Aber ich glaube nicht, dass die Firma an für sich dadurch einen Schaden
hat. Ich habe gar nicht so viel Angst vor der Innovationskraft von Atlassian, sondern eher, ich glaube, dass der Michael Brooks und der Scott Farquhar kulturell sehr prägend sind und dass bei so einem großen Unternehmen immer schwieriger wird, da einfach eine Kultur aufrechtzuerhalten, die so ein großes Unternehmen zusammenhält und auch für Wirksamkeit bei den Leuten sorgt. viele sehr große Unternehmen werden halt dann doch irgendwann zu Orten, die sich für Mitarbeiter eher wie Folter als wie Spaß an der Arbeit anfühlen. Und da haben die beiden, glaube ich, einen sehr, sehr positiven und hilfreichen Einfluss auf die eigene Organisation gehabt. Und das wird jetzt nicht einfach werden, das zu ersetzen.
Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich tippe auch, Anu wird bestimmt die Nachfolgerin werden. Das wäre jetzt auch so mein Favorit gewesen. Aber ich glaube, die wird die DNA von den beiden auf jeden Fall, oder zumindest vom Scott auf jeden Fall weiterleben.
Das traue ich auf jeden Fall zu. Ja. Und das ist keine selbstverständliche Aussage.
Nein, aber ich würde sagen, dabei belassen wir es mit den Aussagen hier. Ihr habt gemerkt, es gibt eine Menge, was man mitnehmen kann aus Las Vegas. Ich glaube, nächstes Jahr findet es gar nicht mehr in Vegas statt.
Nee, in Anaheim. In der Nähe vom, irgendein Disney-Freizeitpark. In der Nähe von Los Angeles ist das.
Vielleicht wird es dann doch ein bisschen spielerischer nächstes Jahr oder so. Wir werden bestimmt wieder vor Ort sein. Ich vermute, du wirst auf jeden Fall vor Ort sein. Es lohnt sich auf jeden Fall auch als Kunde mal vor Ort zu sein, falls man die Chance dazu hat.
Viele Leute da kennen.
Ja. Genau, dass so 4.000, 5.000 Leute sind vor Ort. Das ganze Ökosystem ist da. Also jeder, der irgendwie was zu sagen hat in dem System. Jeder App-Hersteller, die ein bisschen größer sind, sind eigentlich vor Ort. Also man hat sehr gut die Möglichkeit, mit jedem mal zu sprechen. Wir werden auf jeden Fall alles, was wir gesagt haben, in den Shownotes verlinken. Auch wenn ihr das Video von dem Martin nochmal angucken wollt zum Scott Ausscheiden. Und auch die anderen Videos, die er erwähnt hat, werde ich nochmal unten verlinken. Ja, ich glaube, wir sind alle gespannt auf Rovo. Das ist so die größte Neuerung, zumindest für mich persönlich. Auch dazu, wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch einfach an modernwork@seibert.group und setzt euch mal so auf so eine Liste sozusagen, wenn ihr mehr erfahren wollt. Dann kommen wir mit euch in Kontakt, sobald wir auch mehr wissen, dass ihr vielleicht an der Beta teilnehmen könnt oder irgendetwas anderes mit Atlassian machen könnt. Also Atlassian ist immer sehr offen, auch Beta-Programme zu starten und Kunden sehr früh einzubinden. Falls ihr Lust dazu habt, redet mit uns. Falls ihr jetzt gerade auf Datacenter seid und wollt noch in die Cloud wechseln, redet auch mal mit uns, weil dann können wir das noch im Vorfeld abschließen, bevor Rovo rauskommt und ihr da auch die volle AI-Power nutzen könnt. Martin, ich sage recht herzlichen Dank. Es waren super viele Informationen. Ich glaube, es gab noch ganz viele Kleinigkeiten, die man sich auf jeden Fall auch noch hätte anschauen können.
Ja, vollständig
können.
Kann das nicht sein.
Genau, vollständig aber, nicht. Aber ich glaube, so für Richtung moderne Zusammenarbeit, alles, was so Teams grundlegend verändert, also gerade das Integrative, was Jira, Goals, Guard angeht, Rovo angeht und so weiter, Loom vor allem auch. Das sind, glaube ich, so die größten Neuerungen, wo einfach auch, glaube ich, ein Produktivitätsboost jetzt auch stattfinden wird in der Organisation. Und da freue ich mich auf 2024, was noch so kommt, wenn das jetzt alles dann auch vollständig da ist, was wir gesprochen haben. Und wenn ihr da draußen das mal ein bisschen ausprobiert habt, sagt auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr Feedback dazu habt, wenn ihr es ausprobiert habt oder anderer Meinung seid zu uns, geht gerne in den Diskurs. Wir verlinken unsere Kontaktdaten unten in den Shownotes. Martin, vielen Dank und euch da draußen viel Spaß beim Ausprobieren.